Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dieser Episode lauscht. Das ist eine Episode mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Mark Norman Fuhl von Innovation Natives, einer Agentur, die mittlerweile 25 Personen beinhaltet, Sitz in Hamburg, seit neuestem auch in der Schanze. Und er beschreibt uns den kreativen Prozess, wie man zu Innovation kommt. Und das finde ich super spannend und insofern ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und gerne auch Rückmeldungen, was euch gefallen hat oder was euch auch zukünftig noch interessiert. Dann viel Spaß und bis ganz bald. Herzlich willkommen, lieber Mark Norman Fuhl.
Danke für die Einladung.
Meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es großartig, dass wir hier zusammen eine halbe Stunde verbringen dürfen, weil ehrlich gesagt ist es ja schon längst überfällig. Denn wir kennen uns eigentlich ja über die New Travel League, also die NTL. Eine, ich sag mal, Kombination aus verschiedensten, sehr interessanten Beratern, die mit den unterschiedlichsten Perspektiven zusammenkommen, in den unterschiedlichsten Fachthemen und sich zusammengetan haben, um einfach auch die Touristik und auch Branchen darüber hinaus innovativ und agil zu gestalten. Und das Spannende dabei ist, dass jeder irgendwie sein Experte ist, sein eigener Fachexperte. Genau, das mal so eine kleine Werbung für NTL hier an der ersten Stelle. Aber du bist unser Innovation Man, weil geschäftsführender Gesellschafter von Innovation Natives. Mit dem Matthias Abel zusammen und den ich witzigerweise ja vor dir schon kennengelernt hatte und ich euch beide als ein super Team wahrnehme, plus euer großes Team, was bereits recht groß gewachsen ist und von Mühlenkamp Winterhude Hamburg jetzt in die Schanze gezogen ist. Und das vielleicht mal so vorweg als kleiner Rahmen, bevor ich dich natürlich gleich frage, so was ist denn eigentlich Innovation Natives? Was ist denn das für ein spannender Name alleine schon? Weil ihr ja Innovation kreiert, aber wie kann man sich denn das vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Naja, wir bei Innovation Natives verstehen uns als diejenigen, die Unternehmen helfen, neue Produkte und neue Services in die Welt zu bringen. Und den Ansatz, den wir da verfolgen, ist eben, dass das zu 100% menschenzentriert ist. Also nicht nur nutzerzentriert, sondern menschenzentriert. Also es geht eigentlich um das beste mögliche Erlebnis und vor allen Dingen der bestmögliche Fokus auf das, was du tatsächlich brauchst. Das heißt, unsere Entwicklungszyklen setzen ein wenig auf dem Design Thinking Prozess auf. Wir fangen immer mit dem Research an, hören erstmal natürlich, was unser Kunde oder der potenzielle Kunde sagt, was er glaubt, was die Aufgabenstellung ist, gehen dann aber immer in eine Research-Phase rein, wo wir uns wirklich mit den Kunden unseres Kunden auseinandersetzen.
Das finde ich übrigens mega, ne? Weil ich sag mal, oftmals hat man ja erstmal mit dem Unternehmen zu tun, mit Management und fragt dann auch gerne mal Mitarbeiter. Aber die Kundenperspektive, this is it. Also darum geht's ja, dass man für die Kunden etwas kreiert und das kann man gemeinsam machen, aber da muss man natürlich wirklich auch ein Gefühl für kriegen, wer sind denn die Kunden und was wünschen die und welche Bedürfnisse haben sie?
Ja, weil wir haben ja alle Annahmen. Zu jedem Thema haben wir ja Annahmen. Und entscheidend ist, ob derjenige, der dafür nachher bezahlen soll oder der diesen Service nutzt, das genauso sieht. Ne? Und da ist man dann doch überrascht, auch auf Kundenseite, wie häufig man selber falsch liegt. Und darum geht es darum, von Anfang an den Nutzer oder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu befragen. Auf der Basis schärfen sich schon die Annahmen oder manche Annahmen fallen auch weg. Dann bauen wir daraus relativ einfache Prototypen am Anfang und machen dann immer wieder ein Testing in Iterationsstufen und sagen, guck mal, stellst du dir das so vor? Mit dem Ziel, etwas zu bauen und zu konstruieren, was am Ende des Tages auch wirklich genutzt wird. Das senkt natürlich das wirtschaftliche Risiko auch des Auftraggebers. Ne? Es geht uns, im ersten Moment ist uns egal, was ist technisch möglich, was könnte man alles machen, ne? Sondern uns ist erst wichtig, Was ist denn tatsächlich die Aufgabenstellung oder das Problem? Es gibt hier einen Spruch bei uns in der Firma, der heißt, kein Problem, kein Produkt. Wenn dein Produkt dir nicht hilft, irgendwie ein Problem deiner Zielgruppe zu lösen, wird dafür keiner bereit sein, es zu nutzen oder dafür gegebenenfalls sogar Geld auszugeben. Und das ist so der Part, ne, wo wir Kunden mit durchführen, um dann zu einem Prototypen zu kommen. Und dann, häufig sind das mittlerweile natürlich digitale Produkte, aber es gibt auch analoge. Also wir haben uns vor kurzem mit dem Badewannen- oder Duschwannenabfluss der Zukunft beschäftigt.
Wie?
Da stellt man sich ja sowieso die Frage, das ist auch ein Loch, was soll man denn da?
Man kann ja innovieren.
Aber, ne, und da gibt es eine ganze Menge, was man da machen kann. Und mit unterschiedlichsten Zielgruppen entwickeln, haben wir dann neue Produktvorschläge entwickelt. Sei es mit Menschen, die innerhalb der letzten 2 Jahre selber ein Bad renoviert oder neu gebaut haben. Also die sich inhaltlich damit auseinandergesetzt haben. Mit den Handwerkern, die eigentlich die Produkte verbauen. Da kommen ganz andere innovative Ideen bei raus. Und einmal auch mit dem Vertrieb des Kunden. Ne? Und das zusammengematcht gibt mal, da waren wir selber überrascht, wie viele Produktideen es tatsächlich dann dazu gibt.
Ja, Wahnsinn.
Aber mittlerweile muss man auch ganz klar sagen, 70-80% der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind digitale Produkte. Und das ist, wir entwickeln bis zur Auslieferung Datenbanken, Förderportale, Apps, ne, also den ganzen Prozess machen wir.
Und das macht es ja wahrscheinlich auch nicht gerade einfach, wenn wir jetzt mal so auf den ersten vertrieblichen Blick mal reinsetzen, weil ihr natürlich eine Art Blumenstrauß anbietet und Dinge ja auch mitgestaltet oder auf den Weg erst bringt. Also ihr könnt ja nicht von vornherein sagen, so wird es sein, sondern es ist ein Prozess. Das ist bei mir ja auch ähnlich. Das heißt, ich weiß zu Anfang nicht unbedingt, was am Ende bei rumkommt. Bei mir ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil es sich um eine Materie handelt. Ich sag mal, das ist Vertrieb, wobei Vertrieb natürlich auch groß ist, aber ich stelle mir das dann auch nicht ganz ohne vor, auch aus vertrieblicher Sicht, zu erklären, was ihr dann, also welchen Mehrwert es dann hat. Weil Menschen brauchen es ja gerne irgendwie greifbar. Und es ist ja ein Prozess in mehreren Schritten. Ja, und es bedarf natürlich viel Vertrauen auch zu euch, ne? Also viel Beziehungsmanagement wahrscheinlich.
Ja, das ist, wir treffen natürlich häufig auf Kundenseite auf Leute, die, ich sag mal, in dieser innovativen Welt, in diesem agilen Arbeiten schon unterwegs sind. Das agile Arbeiten sagt ja, also in dem Moment, du wendest ja nicht immer agiles Arbeiten an, sondern du wendest es dann an, wenn du eigentlich noch nicht weißt, was ist die Lösung oder wie komme ich dahin. Das sind beides natürlich Fragestellungen, die der Einkauf hast. Ne, weil unser Hauptproblem sind auch Einkäufer. Ne, weil wir am Anfang des agilen Prozesses, wir kriegen ein Problem, eine Aufgabenstellung. Und wir wissen noch nicht, ist dafür jetzt eine Plattform, eine App, was auch immer, die richtige Lösung. Wir wissen es am Anfang nicht. Und das macht es manchmal schwierig, mit Einkäufern zu sprechen, weil wir versuchen das dann in kleinere Schritte zu unterteilen. Das ist so dieser Stage-Gate-Prozess. Vielleicht hat man das an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, ne, wo man sagt, also wir definieren immer gemeinsam mit dem Auftraggeber, was wollen wir in der nächsten Phase erreichen? Was ist das Ziel dabei? Was brauchst du, lieber Entscheider, um dann den nächsten Schritt freizugeben? Und dann stehen wir vor der Tür zum nächsten Prozess und sagen auch, okay, der nächste Prozess wäre das und das und das würde das und das kosten. Also man versucht sich kleinere Schritte dem Problem zu nähern und kommt immer wieder auch, wir nennen es häufig Vorprojekte, ne? Wir definieren etwas und dann kann ein Kunde, nachdem wir, ich sage mal, diesen ganzen Research-Teil, das Testing alles gemacht haben, am Ende des Vorprojektes gibt es eine klare Idee, was müssten wir jetzt bauen oder konstruieren. Und das kann man dann natürlich beziffern, ne? Dass man das verteilt in kleinere.
Ja. Aber zu Anfang weiß man schon ungefähr, was ein Budget oder Invest sein kann, nehme ich an. Oder ist es wirklich tatsächlich immer Step by Step?
Gibt es auch. Also es gibt Situationen, wo der Auftraggeber sagt, pass auf, ich habe die und die Aufgabenstellung und ich habe so und so viel Budget, was können wir da machen? Oder es gibt die Aufgabenstellung, ich habe hier folgende Situation. Ich habe schon ein Produkt, das Produkt verkauft sich nicht richtig gut. Was müsste man ändern an diesem Produkt, damit es sich besser verkauft? Und das sind dann völlig andere, ne? Wenn ich etwas neu auf der grünen Wiese aufsetze, ist es natürlich ein ganz anderes Budget oder ein ganz anderes Budget notwendig, als wenn ich Verbesserungen an einem Produkt.
Und wie groß ist jetzt eure Mannschaft? Und wie unterteilt sich das? Also habt ihr da, ich sag mal, Projektmanager, Berater, ITler, Marketing, wahrscheinlich ein buntes Portfolio?
Ja, wir sind jetzt insgesamt sogar 25 Leute. Wir sind letztes Jahr stark gewachsen von 10 auf 23 Leute. Wow. Wir haben uns so in dieser 10er-Liga, mal waren wir 8 Leute, mal waren wir 13, 14 Leute, durch die ganzen Krisenzeiten irgendwie gehangelt. Also uns hat natürlich Corona getroffen, uns hat auch tatsächlich, weil es Auswirkungen auf direkte Kunden hat, der Ukraine-Krieg getroffen. Und letztes Jahr, wir haben ja so ein paar Schwerpunktbranchen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Das eine Thema ist eben der Mobilitätsbereich. Also wir arbeiten viel in Hamburg für Hochbahn, den VHH, das ist der Verkehrsverbund hier, die Hamburger S-Bahn und mittlerweile auch für Verkehrsunternehmen aus anderen Städten. Und entwickeln dort alles rund um das Thema Fahrgastinformationssysteme, Digitalisierung von Prozessen, neue Service-Dienstleistungen, Baustellen und Störungskommunikation. Also gibt es einen ganz, ganz breiten Fächer. Und letztes Jahr in diesem Zuge haben wir eben auch eine Barrierefreiheits-App entwickelt und die wurde ja nicht nur konzipiert, sondern eben auch programmiert und ist seit, ich glaube, Februar auch im App Store zu bekommen. Cool. Und das zweite Thema ist der öffentliche Bereich. Dort arbeiten wir unter anderem für ein Bundesministerium, nämlich für das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. BMFSFJ, musste ich auch erst lernen.
Das oh, das geht ja aber gut über die Lippen.
Ja, das ist eigentlich eine phonetische Vollbremsung, wenn man das mehr Kürze ganz schnell sagt. Muss man auch echt lernen, dass man da keinen Buchstaben vergisst, weil das wäre ja gleich, man würde eine Zielgruppe weglassen. Vergessen. Das natürlich überhaupt nicht in dem. Und dort betreiben wir mit zwei Partnern das Innovationsbüro 2.0 und sind also sehr dicht an hochgradig gesellschaftsrelevanten Themen von Kinderarmut über Kinderganztagesstellen, wie sensibilisiert man Jugendliche für Demenz, bis hin zum großen Thema aktuell Förderportal Demokratie. Also sehr spannende Themen. Und da gab es im letzten Jahr deutlich mehr zu tun als in den Jahren zuvor. Deswegen der Wachstum. Und aufteilen tun wir uns im Wesentlichen in drei Kernbereiche. Das eine sind wirkliche Marktforscher, also Researcher, die qualitative Marktforschung können. Für die Einzelinterviews mit der Zielgruppe, für Gruppendiskussionen, also um herauszufinden, was sind eure Probleme. Und ich glaube, da sind unsere Leute besonders gut geschult, eben auch in der Übersetzung, was bedeutet, was lernen wir? Und wie müssen wir fragen, damit wir daraus eben entwickeln können?
Cool.
So, der zweite Bereich sind dann, wir nennen sie die Innovation Consultants. Also das sind dann die, ich sag mal, wo Projektmanagement, Produktmanagement, Kundenkontakt, aber auch das Wissen, also die Prozessintelligenz. Ne? Wie müssen wir eigentlich vorgehen, wenn das und das die Aufgabenstellung ist oder wir das und das herausgefunden haben? Wie macht man das? Das sind die Innovation Consultants, die kommen entweder aus dem Bereich Research, die kommen aus der Technik, die kommen, sind Quereinsteiger, also das ist sehr viel möglich. Man muss eben Projektmanagement dabei auch können im innovativen Umfeld. Und das dritte sind Designer. Und eben keine Art-Direktoren, sondern es sind UX-UI-Designer, das ist der größte Bereich, aber wir haben eben auch Produkt- und Industriedesigner.
Und die Programmierer sind... Wie bitte?
Das ganze Thema Programmierung, also wenn es dann, ne, wir arbeiten in der Regel bis zum Frontend. Ne? Wir haben einen fertigen Click-Dummy, Frontend ist designed, das UI-Konzept ist fertig. Dann arbeiten wir mit technischen Umsetzungspartnern zusammen.
Ah, okay, alles klar. Das heißt, da holt ihr euch dann auch die Programmierer oder die Technik dann von außen. Und da habt ihr wahrscheinlich mehrere, auf die ihr da zurückgreift, also mehrere.
Genau. Ne, für unterschiedliche Aufgaben sind unterschiedliche. Ja. Und das macht es natürlich auch einfach oder auch sichert die Qualität zu, dass man eben auf die Leute zugehen kann, wo man sagt, die können jetzt ganz besonders gute Apps oder die können jetzt besonders gut Datenbanklösungen programmieren. So, und das sind aber alles etablierte Partner von uns, mit denen wir auch auf verschiedenen Projekten zusammenarbeiten und uns auch ganz gut fühlen mit denen.
Und jetzt hatte ich gerade so den witzigen Gedanken, du kommst ja eigentlich aus der Werbeindustrie, also sprich Werbeagentur, lange Jahre, also 20 Jahre dort gearbeitet in unterschiedlichsten Phasen oder auch immer in unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten Partnern. Was hat denn das mit, oder welche Gemeinsamkeiten gibt es eigentlich jetzt zu der alten Welt? Ist es jetzt irgendwie eine Werbeagentur, Punkt, weiß ich, 3.0, 4.0, 10.0? Also, oder, you know, was würde mich, ja. Ist ja auch eine Dienstleistung. Ihr dürftet ja auch kreativ sein, so denke ich gerade mal laut. Unterschiedliche Produkte entwickeln, aber ist wahrscheinlich heutzutage auch irgendwie einfach deutlich technologischer. Aber ich über das
also, Feld. Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst, weil auf der einen Seite hat das gewisse Ähnlichkeiten. Mhm. Ne? Wenn ich einfach sage, Mensch, auch in der Werbung haben wir uns mit Verbraucherverhalten und Trends und solchen Dingen auseinandergesetzt, haben dann ein Konzept gemacht oder eine Kommunikationsstrategie entwickelt und ich hatte dann die Aufgabe, mit Kreativen zusammenzuarbeiten, die das dann umsetzen. Mhm. Hier machen wir Research, hier machen wir eben auch Konzept und Entwicklung. Und ich arbeite auch wieder mit Kreativen zusammen, auch wenn das eine andere Art von Designern sind. So. Könnte man sagen, Haken dran kannst du ja. Ehrlicherweise ist das hier ein ganz, also das Gewerk, mit dem wir uns beschäftigen, hat mich wirklich noch mal 2 Jahre nach dem Ausstieg aus meiner letzten Werbeagentur gekostet, was ich gelernt habe. Also die Begrifflichkeiten, die Vorgehensweisen ist doch noch mal ein ganz, ganz eigener Planet.
Wobei ja, ich glaube, ich sag mal, ihr auch mit Matthias zusammen, also dieses Design Thinking Modell ja sehr stark lebt. Das hätte man ja auch, also man könnte es ja vielleicht auch anders leben. Ne? Es bietet sich jetzt irgendwie an. Also ich kenne selber auch, ich war auf der Hasso-Plattner Institut und habe da, so, ich sag mal, ich weiß gar nicht, mehrere Workshops in der Richtung gemacht. Also keine komplette Ausbildung, aber ich bin mit diesem Design Thinking eben vertraut und fand das auch mega. Also weil es einfach so viel, so ganzheitlich inspirieren, kreativ ist und irgendwie das Gefühl hast, hey, du hast dann auch wirklich alle Perspektiven mit integriert und das ist ein richtiges, feste, schöne Größe. Und ich glaube, das ist ja so auch die Besonderheit des Konzeptes oder der Methode, die anwendet, wahrscheinlich, oder? Oder ist es immer so? Also wahrscheinlich eher nicht.
Nee, es ist nicht immer so, aber es ist, also dieses Design Thinking Modell, ich musste es erst lernen. Ne? Ich war eben nicht bei Hasso Plattner in Potsdam, sondern da ist Matthias auch ganz klar der geistige Übervater bei uns in der Firma. Ne? Der lebt dieses ganze Thema von Design Thinking über Lean Development bis hin zum Umsetzen. Und das ist schon, was ich daran toll finde, ist diese, dass du dir wirklich viel Zeit nimmst, um das Problem richtig zu verstehen. Also die Hälfte der Zeit, egal ob du sagst, ich mache das an 2 Tagen oder in der Woche oder 6 Wochen, man nimmt sich die Hälfte der Zeit, um über Research tatsächlich das Problem zu verstehen, es immer weiter zu verdichten, sodass man es wirklich formulieren kann als sogenannte Design Challenge.
Und da möchte ich mal kurz reingerätschen, weil ich finde das auch einen super wichtigen Aspekt, der super gerne unterschätzt wird. Da möchte man gerne irgendwie dran sparen. Also bei mir ist ja auch sozusagen so dieses erstmal verstehen Part ist einfach super wichtig, weil du ja so, so schnell einfach ab vom Schuss etwas entwickeln kannst oder ab vom Schuss etwas weiterentwickeln kannst. Das ist bei dir nicht anders als bei mir auch. Aber wenn man von Anfang an wirklich von A bis Z verstanden hat, dann kann man eben alle Perspektiven mit integrieren und dann kannst du davon sicher, also kannst du auf Nummer sicher gehen, dass das, was dann auch dabei rumkommt, wirklich Relevanz hat und auch erfolgreich ist.
Ja. Es klingt so unsexy, ne? Wenn man sagt, wir die Hälfte der Zeit beschäftigen mit einem Problem und alle denken, oh nee, lass uns doch lieber Lösung denken oder kreativ sein. Das macht auch viel mehr Spaß. Tatsächlich ist es einfach so, du kommst schneller zu besseren Lösungen, wenn du dir wirklich bewusst bist, was ist eigentlich das Problem. Und du kannst es damit dann ja auch immer wieder abgleichen und sagen, löst das wirklich dieses Problem, was ist da? Also das ist schon, aber war Neuland, komplettes Neuland für mich. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man erst lernen musste. Was spannend war, nochmal eine völlig neue Welt aufzumachen und was auch echt Spaß macht, weil wir wieder auch viel wieder in Workshop-Formaten arbeiten, in Co-Kreation, also Co-Creation-Sessions, also immer mit entweder unserem Kunden zusammen oder mit der Zielgruppe unseres Kunden zusammen.
Und ich sag mal, so wenn man sich mal vorstellt, vom zeitlichen Aspekt her, du hast schon gesagt, manchmal ist kurz, manchmal lang, also die kürzeste Variante war X und die längste ist Y. Also gibt's da, hast du da irgendwie so ein Messgerät, um das handfest zu machen für die, die jetzt auch zuhören, zuschauen? Sind manchmal Sachen, weiß ich, in einem Monat dann und andere Sachen irgendwie 3 Jahre oder
welche Zeitspanne also ist das? Jetzt für den Design Thinking Prozess, meinst du?
Ja, eigentlich eure Projekte an sich. Ich meine, das ist ja, genau, eure Projekte an sich, also Kundenprojekte, wenn man da nochmal reinbeamt.
Ja, auch da ist natürlich von bis, ne, in dem Moment, wo du eine neue Datenbank oder eine neue App entwickelst, ist das in der Regel durchaus, musst du mit einem Jahr rechnen, ne? Ja. Also das ist, wenn du wirklich anfängst, mit Research anfängst und bis du das auslieferst, ist das bestimmt ein Jahr. So, es gibt natürlich andere Sachen, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, das ist mein Produkt, das funktioniert nicht richtig, und man findet, ne, die Probleme, die in diesem Produkt drin sind, und man findet schnell Lösungsansätze, dann ist es auch in 2, 3, 4 Monaten. Aber alleine dann, immer wenn du dann noch irgendwas umsetzen musst, irgendwas bauen, programmieren. Also ich sag mal ein Beispiel, wir haben die agilen Teams der Hamburger Hochbahn gecoacht. Die haben an realen Aufgabenstellungen aus dem Haus, zum Beispiel, wie sieht der neue Ticketautomat aus, gearbeitet. Und der Prozess, ne, dieses Coaching, das war damals auf 6 Wochen angelegt. Also die Leute wurden 6 Wochen aus den unterschiedlichsten Abteilungen, auch ganz wichtig, ne, die im Design Thinking unterschiedliche Leute miteinander verknüpfen, auf unterschiedlichsten Abteilungen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Kompetenzen, vom Busfahrer über den Architekten, Außenmarketing, Vertrieb, Produktentwicklung, alles, ne, alles gemischt. Und dann innerhalb von 6 Wochen wirklich Lösungen zu produzieren. Ne, da hatten wir immer so einen Zeitraum, das konnte man auf 4 oder 2 Wochen verkürzen, aber die großen Projekte haben 6 Wochen gedauert, da waren die so lange aus ihren Abteilungen rausgenommen. Und dann war etwas als Konzept oder als Prototyp fertig, was dann in die Umsetzung ging. Und die Umsetzung dauert dann ja auch nochmal ein halbes Jahr, 3, 4 Jahre, ne, bis es dann fertig ist.
Okay, verstanden. Nun hast du ja, ich glaube, du bist auch Zwilling, ne? Und Zwillinge haben ja die Neigung, zu inspirieren und inspiriert sein zu wollen. Und irgendwie, wie schlage ich den Bogen? Ich sehe sozusagen, was der Marc noch alles macht und kann nur staunen, weil nicht nur beruflich du noch auf verschiedensten Inseln tätig bist, sondern auch noch privat. Ich weiß, dass da viele Interessen sind. Und vielleicht verrät sie auch die eine oder andere gleich noch. Aber bevor wir da hinkommen, einmal NTL hatte ich schon erwähnt, dann bist du noch Co-Founder von Green Credits. Da bin ich jetzt auch noch mal ein bisschen neugierig. Und Charming Hideaways, dessen Newsletter ich ja auch abonniere und weil ich auch ein Architekturliebhaber bin oder ein, ich sag mal, auch Hausliebhaber, weil ich das irgendwie schön finde, so in schönen Räumlichkeiten zu sein und in unterschiedlichen mich inspirieren zu lassen. Und was hat es mit den beiden noch auf sich?
Ja, also Charming Hideaways ist halt ein Ferienhausportal für nur kuratierte Angebote. Also die Motivation war damals etwas, ich sag mal, den großen Plattformen entgegensetzen, wo ich alles finde, aber wo ich nie weiß, ist das jetzt wirklich schön oder ist das, also kann ich mich darauf verlassen? Wird die Reetdachkarte, die von außen ganz schnuckelig aussieht, von innen, ist die dann auch geschmackvoll eingerichtet? Und wenn ich verschiedene Objekte in einer Region habe, welches ist jetzt wirklich schön oder würde zu mir passen? Da war die Idee, ein Ferienhausportal mal zu gründen, also wie der Name es sagt, eine besonders charmante Rückzugsorte zu bieten innerhalb Deutschlands. Und das ist eine große Leidenschaft und die Plattform funktioniert auch und gibt es auch noch, hat über 300 Objekte aus Deutschland und macht sehr, sehr viel Spaß, weil ich auch das Thema Architektur und Inneneinrichtung sehr, sehr spannend finde. Und das wird dort auch bewertet, also ne, die Architektur wird bewertet und auch der Geschmack der Inneneinrichtung. Das traut sich sonst, glaube ich, kein Portal in Deutschland, das zu bewerten. Und ich habe auch Deutschland nochmal ganz anders kennengelernt. Also ne, durch die Region und dass man das auch wirklich Texte dazu schreibt, was kann man in dieser ganzen Region eigentlich alles machen. Das ist schon sehr besonders. Green Credits ist eher ein im Moment ruhendes Projekt, das muss man auch ganz klar sagen. Das war die Idee. Da ging es um die letzte Meile der Lieferung. Und die Idee dahinter war, es muss ja nicht jeden Tag jedes Paketchen irgendwie gebracht werden. Die Ursprungsidee war, lass uns doch das Verhalten der Verbraucher belohnen, wenn sie sich vorbildlich verhalten und eben, ich sag mal, CO2 minimieren, nicht ständig. Es gibt ein paar Sachen, ne? Das Ballkleid für morgen Abend, das muss auf jeden Fall irgendwie auch bis morgen da sein, das muss innerhalb von 24 Stunden geliefert werden. Ja,
aber das Bewusstsein schaffen, ne?
Ja, warum kann man das nicht bündeln? Warum hole ich es nicht selber ab zu Fuß in dem Shop des Paketanbieters meines Vertrauens oder? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Dort haben wir auch mit sehr vielen großen Händlern gesprochen, die das auch ganz interessant fanden. Es gab einen, der wollte das gerne exklusiv haben. Das haben wir nicht gemacht. Er wollte das nämlich gerne in seine Welt einbinden. Und wir dachten, nee, das wird eine tolle große Plattform. Hätten wir das mal gemacht, wir heute ein bisschen weiter, lernt man eben auch daraus. Damals haben wir noch den Unabhängigkeitstraum geträumt. Mittlerweile hat der Händler dann ein eigenes Loyalitätsprogramm im Bereich Nachhaltigkeit eben aufgesetzt. Und das ist immer, man muss eben auch aufpassen, dass man nicht zu viel startet.
Gut, aber auch den Mut zu haben, irgendwie ist, also ich finde es ja auch schön, das Leben ist ja da, um es zu leben, ne? Und ich
sag mal, experimentieren.
Genau. Und davon, also ich finde das letztendlich aber ein tolles Beispiel für, hey, ich habe mal was ausprobiert und hat nicht funktioniert, so what? Aber du bist wenigstens dran, es zu machen und eben den Schritt zu gehen und diesen Mut zu haben, hätte ja auch was sein können. Und ich empfinde das auch immer so bei dir, dass du hast halt Spaß dann an der Sache. Bist mit Leidenschaft dabei, mit Begeisterung dabei und das doch das Leben. Ne? Also warum muss ich nur eine Sache verfolgen, weil sie mir vielleicht einen sicheren Hafen bietet. Aber wenn ich das, ich sag mal, mit einer Vernunft mache, dann kann man auch mal links und rechts schauen, weil this is it, also explorieren und auf sich dabei ja auch kennenzulernen, den Markt kennenzulernen, sich weiterzuentwickeln, das finde ich einfach ein schönes Fenster, aus dem man da auch gucken kann.
Absolut, aber es geht immer um zwei Sachen, ne? Glaube ich an die Idee und glaube ich an die Leute, die dahinter stehen. Also wer sind da meine Partner dafür? Ja. Also bei Green Credits war das ja eine Idee, die eigentlich auf einer Veranstaltung der Logistikinitiative gegründet worden ist, in so einem Barcamp, also so einem besonderen Format, wo man eben versucht, neue Ideen und Ansätze zu entwickeln. Und wir haben gesagt, wir schenken dem Gewinner der Publikumspreis dieses Barcamps eine Ausarbeitung in Form eines Design Thinking Prozesses. Und das haben den sind wir durchlaufen und waren dann selber so begeistert von dem, was wir dran geglaubt haben. Und dann muss man das eben auch ausprobieren. Also es geht immer, glauben wir an die Idee und glauben wir an die Leute, die beteiligt sind. Ne? Das, glaube ich, ist immer ganz wichtig.
Ja, cool. Dann gibt es ganz viele kreative private Aktionen, ob das, ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn Handball dabei ist, wenn Surfen dabei ist, wenn dein VW-Bus dabei ist, wenn es die Liebe zur Architektur haben schon geteilt, das Essen. gibt es noch etwas, was wir wissen müssen vom Marc, was irgendwie vielleicht auch gar keiner weiß und du vielleicht ein bisschen hinterm Berg hältst und wir das große Geheimnis verraten im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb?
Ja, Nein, es gibt noch eine große Leidenschaft für die Musik und die Spannbreite ist relativ groß, also vom Abo in der Elbphilharmonie, was klassische Konzerte angeht, bis hin zu, dass ich mit dem eben von dir benannten Bus seit von Beginn an, also jetzt seit über 20 Jahren, jedes Jahr zum Hurricane Festival fahre. Also die Spannbreite ist von Klassik bis Rockmusik.
Wow.
Ich komme eigentlich eher so gefühlt aus der Rockmusik und habe mich im Laufe meines Reifeprozesses auch der Klassik gewesen.
Ja, mega, das hört sich spannend an. Siehst du, ich hatte das irgendwie, habe das zwar mal, jetzt wo du es sagst, mal irgendwann abgespeichert, aber auch schon wieder vergessen. Also in Wacken sieht man sich denn dann, oder?
Beim Hurricane Festival.
Achso, beim Hurricane.
Der hier im Schädel, Das ist so die, ich sag mal, das etwas kleinere, man kennt Rock am Ring noch, ne, aus der Eifel. Das gibt es ja auch nach wie vor und das ist auch noch immer größer. Aber mittlerweile, glaube ich, sind auch beim Hurricane Festival 70.000 Leute. Also das ist eine große Veranstaltung.
Sehr schön. Aber Wacken ist nicht so deins dann?
Ach doch, eigentlich schon. Ich war da noch nie. Ich habe mal zu meinem 50. Geburtstag auch eine Karte für Wacken geschenkt bekommen. Aber ich bin nicht der Typ, der da alleine hingeht. Also, und ich konnte keine zweite bekommen.
Ja, ich würde auch nicht mitgehen.
Nee, aber ich glaube, es gäbe schon Leute in meinem Umfeld, die sehr gerne mitgehen würden. Aber ich würde das nie, weißt du, das sind auch Urlaube, würde ich nie alleine machen. Es gibt Leute, die können das wunderbar und die bewundere ich dafür. Aber ich brauche immer einen Resonanzkörper. Ich brauche immer irgendjemanden, mit dem ich die Momente
teile. Ja, ist auch schön. Ja, sehr schön. Marc, vielen, vielen Dank für all die Inspirations. Wir hätten wahrscheinlich noch irgendwie 3 Stunden füllen können, weil ich hätte noch viele Fragen gehabt, aber man muss sich ja irgendwann entscheiden. Ich finde es wunderbar, dass wir regelmäßig im Austausch sind und ich finde es aber auch wunderbar, nochmal tiefer einzusteigen, weil in der Kürze und Würze, wie wir uns dann immer treffen, sind ja so die Details manchmal auch außen vor oder die Updates. Insofern freue ich mich, dass ihr da ja, so ein Wachstum auch für euch entwickeln konntet. Und ich finde es ganz wunderbar, was ihr da auch macht und mit welcher Akribie und mit welcher Leidenschaft und Begeisterung ihr dabei seid. Insofern, hört das ja vielleicht der ein oder andere und geht mal mit euch in Kontakt. Da habe ich aus vertrieblicher Sicht gar nichts dagegen. Und dann freue ich mich, wenn wir weiterhin noch schöne Projekte zusammen machen. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße an die Mannschaft.
Ich sage vielen Dank. Toll, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Es hat Spaß gemacht. Ich fühlte mich sehr charmant befragt. Also von daher vielen, vielen Dank. Und wenn dir weitere Fragen einfallen, machen wir einen Teil 2.
Ja, genau. Alles klar. Dann lass dir gut gehen und einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Danke.
Ciao, ciao, Marc. Tschüss.